Schaubefehl wird präsentiert von podriders.de, das Podcast-Netzwerk.
Herzlich willkommen zur 63. Ausgabe des Schaubefehl-Podcasts und ich schaue in den Schlund eines gähnenden Matze an meiner Seite.
Hallo, ich habe mir die Hand vor den Mund gehalten.
Hättest du nicht machen müssen, dann wären wir heute beim Thema der Sendung, nämlich Ekel, zumindest bei mir auf der Seite. Willkommen zu einer neuen Folge, 63 am Start hier. Wir sind zurück mit zwei wunderbaren neuen Filmen, die wir uns anschauen durften in diesem wunderbaren Format. Ja, Matze schüttelt mit dem Kopf, ist unsicher. Mal gucken, was heute für...
Ich bin sehr gespannt auf deine Ausführungen.
Was heute für Meinungen hier den Äther grassieren. Und ich würde sagen, heute mal ohne lange Umschweife. Ich glaube, wir sind beide sehr überarbeitet und wollen das hier nicht länger herauszögern als nötig. Ich würde sagen, lass uns zu den Filmen kommen. Wir haben genug zu reden, glaube ich, heute. Du hast dir einen John Carpenter-Klassiker angeguckt, den ich dir gegeben habe. Und deiner Vermutung nach, beziehungsweise entgegen deiner Vermutung, war es kein Horrorfilm, sondern ein Actionfilm des Altmeisters. Was hast du dir denn angeguckt?
Das wusste ich übrigens aber schon vorher. Ich habe mir angeguckt Assault on Precinct 13.
Freeze! This is the police. Drop your weapons and place your hands above your heads.
On Saturday, six members of the gang known as Street Thunder were ambushed by the police. On Sunday,
Cholo,
the warlords of Street Thunder swore a blood oath to avenge their dead. For the gang called Street Thunder, it is a day of vengeance. It's war in the streets.
Jesus, come on. Come on, I'll give you my money. Just don't hurt me. Please. Please.
Zu Deutsch heißt der Film Assault, Anschlag bei Nacht. Er ist aus dem Jahr 1976. Regie, wie du schon meintest, John Carpenter. Im Cast haben wir im Grunde genommen nur No-Names. Zumindest sagte mir keiner was. Austin Stoker, Darwin Jostin, Laurie Zimmer, Martin West und Tony Burton, so als wichtigste Figuren. Aber handelt es sich tatsächlich um ein Frühwerk von Carpenter, wenn ich mich nicht täusche, es ist sein zweiter Langfilm nach Darkstar. Und halt war der Film, den er gedreht hat, bevor er mit Halloween einen einigermaßen beliebten Horrorfilm bis heute drehte. In den 80ern war der Film interessanterweise indiziert. Oder seit den 80ern. Allerdings war auf DVDs und Datenträgern der Film immer ganz normal verfügbar. Eigentlich wurde der dann nur im TV geschnitten gezeigt. Ich weiß nicht, kennst du dich damit? Weißt du, was gefehlt haben könnte?
Es gibt einen Schnittbericht bei den lieben Kollegen von schnittberichte.com. Da kann man
es
gerne mal
deswegen,
angucken.
Ich dachte, du wüsstest das aus dem Kopf.
Nee, das nicht, aber es ist auf jeden Fall Gewalt.
Es ist die Szene im Eiscremewagen.
Ja, okay.
Eiscremewagen.
Ja, das dachte ich mir.
Was nachvollziehbar ist aus der Sicht der 80er, so in dem Sinne. Wenn du verstehst, was ich meine.
I verstehe, what you mean. By the way, übrigens, wo noch eben beim Titel waren, witzigerweise, den Alternativtitel des Films ist ja auch Das Ende. Das habe ich nämlich letztes Mal gesagt. Das stimmt auch. Witzigerweise wurde der bei dem Carpenter aber eigentlich früher fast nie genutzt, sondern wie du gesagt hast, es war eigentlich eher Anschlag bei Nacht im Deutschen. Witzigerweise gibt es aber, und die habe ich auch, es gibt eine neue, es gibt ja diese VHS Retro Editions, Blu-rays, und da habe ich die nämlich von dem Film und die heißt nämlich Das Ende. Aber eigentlich wurde nämlich eher das Remake von dem Film von 2005, der hieß in Deutschland nämlich Das Ende, Anschlag bei Nacht. Und deswegen kompletter Mindfuck schon wieder mit deutschen Titeln.
Wenn du mich hättest ausreden lassen, das war das Nächste, was auf meinem Zettel stand.
Nein.
das Remake war dann mit Ethan Hawke und Lawrence Fishburne. Hat, soweit ich weiß, tatsächlich an der Geschichte so ein paar kleinere Stellschrauben geändert. Aber ansonsten, die Prämisse blieb eigentlich gleich. Auf den gängigen Diensten gibt es den Film meistens nur zu kaufen oder zu leihen. Er ist beim Filmtastic Channel bei Prime. Und es gibt halt diverse DVD- und Blu-ray-Editionen. Die neuesten sind jetzt von Cape Light. Und da gibt es zum Beispiel die Blu-rays in dieser VHS-Edition oder im Media-Book. Diese VHS-Editionen waren auch meistens für mich einfach nur ein unfassbarer Cash-Grab. Aber ja.
Ja, das stimmt. Außer wenn man smart war. Ich habe davon nämlich mal 10 Stück für je 5 Euro bekommen in so einem Super-Sale. Wo der auch dabei war, von daher, für 5 Euro nehme ich den mit.
Weißt du noch, was dabei war? Was noch dabei war?
Boah, Breakfast Club. Highlander, glaube ich. Beverly Hills Cop, der erste.
Ach, aber.
Nur 48 Stunden. Eine ganze Menge.
Boah.
Upgrade auch noch. Von Lee Whannell.
Aber klingt auch ganz solide. Auf der IMDb hat der Film eine äußerst solide 7,4. Auf Letterboxd eine 3,8. Ist also recht ähnlich in den Scores. Bei Letterboxd tatsächlich sogar noch ein bisschen höher gefühlt in, ja, in der Gunst. Ich hatte einen Film erwartet. Also ich wusste ja, wie gesagt, dass es sich hierbei nicht um einen klassischen Horrorfilm handelt, sondern dass es eher in Richtung Action geht. Da es sich allerdings halt um frühen John Carpenter handelte, war so meine Erwartung, dass man viel Spannungskino hat und durch die durch das Setting halt vielleicht auch so ein bisschen was Klaustrophobisches und was Einengendes. Ob das nun der Fall war oder nicht, das hört ihr gleich nach dem Inhalt. Ausgetragen aus der klassischen OFDB, geschrieben von Dennis O. Schon seit längerem brodelt es in den Straßen von L.A. Als die Polizei des Nachts eine komplette Jugendgang auslöscht, eskaliert die Situation. Die Jugendlichen bewaffnen sich und ziehen mordend durchs Ghetto. Nach dem brutalen Mord an einem kleinen Mädchen sinnt dessen Vater auf Rache und tötet den Täter. Als der Vater dann auf der Flucht vor dem Rest der Gang in ein Polizeirevier flieht, wird es von den jugendlichen Angreifern regelrecht belagert. Für den einzigen Polizeibeamten des eigentlich schon geschlossenen Reviers und die ihn unterstützenden Häftlinge beginnt eine mörderische Nacht. Dun, 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 dun. ja, der Film verliert am Anfang recht wenig Zeit, um zu zeigen, worum es geht. Da hat man direkt so diese Jugendgangs, die von Wahnsinnspolizisten, ich war der Meinung, man konnte das nicht so richtig erkennen, schon recht schnell niedergeschossen werden und eine Gruppe an anderen Jugendlichen, also man hat dann so eine Radiodurchsage, ja, und es wurden automatische Waffen geklaut und wer die hat, dem sollte man lieber nicht über den Weg laufen und man sieht halt, dass die Jugendgang genau das halt hat. Es wird auch etabliert, dass das alles in einer nicht so feinen Gegend spielt und die, ich sag mal, bösen Identifikationsfiguren des Films schließen einen Blutpakt. Und wo du beim Thema Ekel warst, ich weiß nicht, was es ist, aber wenn in solchen Filmen irgendwo was reingeschnitten, also so, immer wenn sowas geschnitten wird oder so, da schaudert es mir immer so ein bisschen. Ich weiß nicht, warum ich das nicht abkann, aber das war schon, sah schon gut aus, möchte ich meinen.
Ja.
Wie sie dann da an ihrer Hand runterlaufen lassen, so eine ganze Menge an triefendem Blut. Das war schon gut und hat einen auch ganz schön gut darauf eingestellt, was da jetzt eigentlich los ist. Danach nimmt sich der Film sehr viel Zeit, um seine Figuren dahin zu bringen, wo sie sein müssen. Es geht, glaube ich, wirklich über die gesamte erste Hälfte, dass die Hauptfigur, ich muss gerade mal eben nochmal die Namen nachschlagen, Bishop, der soll als, das ist sein erster Tag als Lieutenant und der soll halt dieses Precinct 13, was umgezogen ist, was geschlossen wurde, da soll er den letzten Tag halt irgendwie ja zu Ende bringen, so ein bisschen organisatorischen Kram machen. Man sieht ihn da hinfahren, man sieht, wie er da mit den Angestellten redet, aber das ist alles, boah, ist jetzt nicht so wirklich interessant. Das Einzige, was da halt stattfindet, ist Setup für das, was kommen soll. Nämlich, er weiß, wo eine Schrotflinte ist. So, das ist das Einzige, was so richtig wichtig an diesen Szenen ist. Wobei ich da sagen muss, ich hätte mit trashigeren Dialogen gerechnet. Die waren jetzt nicht hohes Drehbuch, also hohe Drehbuchkunst, aber die waren zumindest in dem Part eigentlich ganz unterhaltsam. Also ist natürlich, ist es ein flacher Gag und ich weiß nicht, ob der heute noch so genauso gut funktioniert, aber so die, wenn die Lee, gespielt von Laurie Zimmer, ihn fragt, wie er seinen Kaffee haben möchte und sie fragt ihn halt Black und er seit 30 Jahren. Weil er einfach ein schwarzer Mann ist. So, das fand ich. Also ich habe gelacht.
Ist in Ordnung, ja. Kann man machen.
Und davon hat der Film allerdings sehr, sehr wenig. Der ist enorm humorbefreit.
Ja, das stimmt.
Auf der anderen Seite haben wir die inhaftierten Wells und Napoleon Wilson, die wichtig sind, die verlegt werden sollen. Und ein dritter Gefangener ist so krank, dass die Gruppe im Grunde genommen in dieser Gegend einen Zwischenstopp einlegen möchte, um den um ihn sozusagen einem Doktor vorzuführen und zu gucken, ob sie weiterfahren können oder ob der irgendwas Ansteckendes hat. Das war auch eine äußerst unangenehme Szene, gerade wenn man sich so die letzten anderthalb Jahre vor, oder zwei Jahre schon fast, vor Augen führt. Ein Typ, der komplett verschwitzt und hustend da sitzt, in einem ganz engen Raum zusammen mit anderen Menschen. Das zum Thema Klaustrophobie und so, das war schon eine der unangenehmen Szenen. Und da ist mir eine Sache aufgefallen, die, sobald das vorkam, wusste ich, okay, das wird jetzt eine Art Running Gag. Der Napoleon hat so ein paar Running Gags, Punchlines, die er immer wieder irgendwie rausholt, wenn er dann immer fragt, got a smoke? Und wann hast du den das letzte Mal gesehen? Oder kannst du dich noch so ein bisschen
letztes
erinnern?
Jahr.
Okay. Fandest du Napoleon sympathisch?
Nee, aber also Sympathie ist eh so ein Ding bei dem Film. Das ist halt ein Film, der für meiner Meinung nach, für meine Auffassung, jetzt sowieso nicht gerade mit Sympathie um sich wirft, generell.
Ah, die Polizisten halt, ne?
Ja, aber auch, also sind die wirklich sympathisch? Sind das so richtig liebenswerte Charaktere?
Also Ethan Bishop, Bishop
geht, ja. Aber ich finde alle anderen sind auch. So. Ah, ich
die
find,
anderen
also,
sind halt da.
Ich finde, Carpenter ist da eh nie der jetzt Charaktere so richtig herzlich schreibt. Also das ist immer so ein Ding bei ihm. Das ist ja bei The Thing auch so. Also da sind ja auch irgendwie, jeder haut mal einen schroffen Spruch raus, wo du immer denkst, Digga. Und das ist, finde ich, das ist so ein Carpenter-Ding. Aber wenn überhaupt, dann auf jeden Fall Bishop, ja. Aber also Napoleon nicht so wirklich.
Ich fand ihn also charismatisch.
Ja, genau. Also er ist jetzt kein unfassbares Arschloch. Er hat was, aber er ist jetzt kein. Ich finde jetzt nicht, dass er als Sympathieträger mega glänzt.
Aber es war halt so ein bisschen merkwürdig, weil ich hatte das Gefühl, dass man durchaus mit ihm sympathisieren soll. Aber wie er sich die gesamte Zeit gibt, ist so ein bisschen so. Nee, ich traue dir keine zwei Meter über den Weg.
Genau, und das ist, was ich meine bei Carpenter meine. Das zieht er aber durch.
In dem Film, was in dem Film ja aber durchaus zur Spannung beiträgt. Denn.
Durchaus, ja.
Wenn denn alle in der, beziehungsweise kurz vorher, gibt es halt eben die in der Inhaltsangabe auch vorgelesene Szene, was geschnitten wurde im Eiscreme, am Eiscremewagen. Und das muss ich sagen, das hat mich echt kalt erwischt. Gerade weil in der ungeschnittenen Version wird es halt sehr, sehr deutlich gezeigt, wie dieses Mädchen abgeschossen wird. Und wie verrückt auch diese vier Dudes sind, die man die gesamte Zeit sozusagen als Gesicht dieser Jugendkriminalität hat. Nicht nur, dass sie sich die Arme aufritzen, sondern halt auch, wie kaltblütig die vorgehen. Die sagen auch den gesamten Film über nichts. Die sind einfach nur da und schaffen dadurch aber wirklich, wirklich eine unangenehme Bedrohung. Und man hatte vorher so ein bisschen Aufbau, sowohl mit dem Eiscremewagen als auch mit dem Vater, mit dem Mädel, was sich beides so ein bisschen, boah, musste jetzt nicht unbedingt sein. Das hat den Film durchaus in die Länge gezogen und der ist nicht lang. Aber wenn es denn dahin kommt, dass das Mädchen erschossen wird, das war sehr intensiv. Und wie der Vater dann nachdem er die erschossen hat, vor der den einen Kerl da erschossen hat und dann vor seinen Verfolgern flieht, ist schon ordentlich. Und dann kommt es halt zur Belagerung. Und da muss ich gestehen, ich hätte vermutet, dass die Anteile der Genres irgendwie so ein bisschen anders verteilt sind. Denn es ist kein Actionfilm. Es gibt eine richtig, richtig lange Actionsequenz und gegen Ende halt noch mal so ein bisschen. Aber der Rest ist halt dann doch mehr intensiver Krimi oder Thriller. Die Actionsequenz besteht dann daraus, dass die bemerken, okay, wir werden hier jetzt angegriffen. Einer der Cops geht auch raus und wird sofort niedergemäht, was auch heftig ist. Und Ethan ist zum Glück so geistesgegenwärtig, um zu sagen, okay, wir werden hier gerade abgeknallt von allen Seiten. Wir sollten jetzt die Gefangenen befreien und dass die uns helfen, da die uns zu verteidigen. Und das ist eben das, was ich dann auch vorhin meinte, was dann da durchaus dann seinen Vorteil hat, dass dieser Napoleon halt so ein bisschen undurchsichtig ist. Das führt zu einigen guten Spannungsmomenten, ist allerdings auch sehr schnell aufgelöst. Also es ist recht schnell klar, dass der Napoleon dem nichts, da seine Haut retten möchte und dem anderen nichts anhaben will. Und ich glaube, das ist ja beim Remake zumindest so ein bisschen anders, oder?
Ich habe das Remake nie gesehen, tatsächlich selber.
Ach so.
Von daher kann ich, also ich weiß, dass die Prämisse anders ist, aber ich weiß nicht, welche Details.
Also ich beziehungsweise
glaub, nein, andersrum. Ich weiß, die Prämisse gleich ist, aber Details anders, aber ich weiß tatsächlich nicht, welche. Ich habe das Remake selber leider nicht gesehen.
Soweit ich das in der Kurzrecherche gesehen hatte, gibt es tatsächlich einen ganz anderen Grund, warum sie das Ding angreifen.
Da geht es ja um Gefangenentransporter, soweit ich weiß.
Ja, ich musste nämlich auch so ein bisschen lachen, nachdem man bei Con Air jetzt schon Gefangenentransport hatte.
Ja.
Es ist hier wieder einer,
so, ja.
Aber der hat dann ja mit dem Film relativ wenig zu tun. Mhm. Und das war nämlich meine Vermutung, als ich den gesehen habe, oder als ich das gesehen habe, dass es wieder einen gibt, dass das irgendwie mehr in die Geschichte eingewoben ist. War es jetzt hier nicht? Ich glaube, dann im Remake ist es aber tatsächlich so.
Das kann gut sein, ja. Also da ist der Gefangenentransport auch in allen Beschreibungen, glaube ich, sogar im Trailer relativ prägnant. Also ja. Kann gut sein, ja. Habe ich aber, wie gesagt, kann ich nicht bestätigen selber.
Und dann kommen wir zu dieser Action-Szene. Und das ist der Grund, warum ich in die Letterboxd-Review Pew Pew geschrieben habe. Weil es ist genau das Geräusch, was die Kugeln machen, wenn sie da irgendwo einschlagen. Und zwar genau das.
Pew Pew.
Ja, aber wirklich. Und das ist aber gar nicht abwertend gemeint. Man muss dazu auch sagen, dass der Film kein großes Budget hatte. Dementsprechend gibt es sehr wenig Schauplätze, nur eine begrenzte Anzahl an Schauspielern. Und trotzdem ist es krass, wie spannend der über weite Strecken ist und eben wie gut die Action inszeniert ist. Da passiert jetzt nichts Großartiges. Man sieht halt, wie die Lemminge versuchen, irgendwo reinzukommen. Und dann stehen da halt Napoleon oder Ethan oder Lee und ballern die halt ab. Das aber mit einer Intensität und mit, ich würde schon vermuten, diversen Blutkapseln, die da zersprengen, dass das, wenn man sich genauer überlegt, passiert da nicht viel, aber es ist durchaus spannend. Und es ist interessant, gerade auch, weil so viele von den Figuren, die am Anfang eingeführt werden, doch sehr schnell über die Klippe springen. Und dementsprechend, ich war richtig investiert. Was auch dann zur Spannung beiträgt, einfach sobald diese vier Bösewichte zu drei runtergeschrumpft werden, haben die eigentlich so gar nichts mehr zu sagen, sondern danach sind die Bösen eigentlich nur noch eine gesichtslose Masse. Und zwar eine riesige Masse, die versucht, in dieses Ding da einzubrechen. Und das fand ich eine ziemlich gute Idee von Carpenter, da jetzt nicht irgendwie zwei oder drei Leute als Köpfe hinzustellen, die man andauernd sieht, sondern Es geht wirklich darum, ey, wir haben keine Ahnung, womit wir es hier zu tun haben und wir müssen jetzt einfach hier ums Überleben kämpfen.
Genau, diese Unüberschaubarkeit auch einfach. Ne? Du weißt nicht, wie viele noch woher kommen und so. Das macht es halt so unberechenbar.
Und wo ich auch überrascht war, wie clever die vorgehen. So, dass die Leichen weggeräumt werden, damit man nicht weiß, dass da irgendwas passiert ist und so weiter und so fort. Das war ein sehr netter Twist für das alles. Sobald dann diese Action-Sequenz vorbei ist, war es war auch so ein bisschen der allgemeine Tenor, den ich wahrgenommen habe in der Rezeption, flachte so ein bisschen ab in der Spannung. Und da muss ich, das muss ich leider auch zugeben, weil die Unterhaltungen der Figuren dann in dem Polizeirevier sind jetzt nicht sonderlich spannend. Allerdings war ich durch die, alles, was vorher passiert ist, investiert genug, um zu sagen, ey, aber ich finde es trotzdem irgendwie spannend und cool, mir anzugucken, wie jetzt diese Figuren untereinander interagieren. Mhm. Es war nicht, war jetzt kein großes Kino, aber es hat mich jetzt nicht komplett gelangweilt, wenn das Sinn ergibt. Und ja, der Film plätschert dann so ein bisschen vor sich hin. Es gibt einen Fluchtversuch, der scheitert, einfach weil diese Jugendgang sehr clever ist. Und das Ende ist dann so ein bisschen, boah, schon konstruiert mit den Telefonleitungen und den Typen, der da oben hängt. Auch wenn das auch eine ziemlich gute Szene war, mhm, mit der Verstärkung, die da fünfmal durch die Nacht fährt und denkt, oh, hier ist aber gar nichts los. Und der einzige Grund, warum das ganze Ding auffliegt, ist letzten Endes, weil sie eine Leiche nicht weggeräumt haben, sondern den Telefontechniker einfach im Telefonmast haben hängen lassen, der dann auf das Polizeiauto Blut tropft. Ist halt dann so ein, ja, okay, irgendwie müssen sie ja da rauskommen. Aber am Ende hat man mit den drei Hauptfiguren doch durchaus mitgefiebert, einfach weil man nicht wusste, ob jetzt alle drei da rauskommen. Und die Endsequenz dann, wenn Napoleon Ethan sagt, so andersrum, wenn Ethan Napoleon sagt, wir gehen hier jetzt gemeinsam raus, ich möchte Seite an Seite mit dir gehen, das ist schon ziemlich gut. Mhm. Würde auch gerne wissen, wie das so in der Rezeption damals gewesen ist, gerade weil man hier eine Black Person of Color als Hauptfigur hat, die dann zusammen mit einem Weißen zusammenarbeitet. Ich glaube, das war damals schon sehr ungewöhnlich, 1976. Könnte ich mir vorstellen, dass das sein, irgendwie für Aufruhr gesorgt hat. Allerdings, da bin ich jetzt nicht belesen genug, um da tiefer reinzugehen. Insgesamt ist Assault on Precinct 13, das ist auch ein Scheißwort, wenn man nicht Muttersprache
ist. Wenn man nicht native ist.
Ist der auch für heutige Verhältnisse immer noch sehr spannend? Es gibt einige unnötige Szenen, beziehungsweise einige Szenen, die jetzt relativ wenig zum Film beitragen, außer vielleicht so ein kleines Titbit an Figurenentwicklung, die aber nicht nötig ist, weil es geht diesem Film, es ist keine Charakterstudie. Aber es ist halt wirklich bewundernswert, wie gut der Film Spannung aufbaut. Auch, das habe ich noch gar nicht erwähnt, aber das Theme ist auch richtig gut. Das hatte ich den gesamten Tag dann auch noch im Kopf. Natürlich von Carpenter geschrieben. Und insgesamt ist das ein sehr runder, sehr unterhaltsamer und guter Film. Es ist jetzt kein absolutes Meisterwerk, aber man kann schon sehen, warum Carpenter recht schnell seinen Ruf bekommen hat. Mhm. Bist du mit dieser Ausführung zufrieden?
Nein, sehr, sehr, sehr. Also ich finde den selber auch nicht perfekt. Also ich habe dir das nicht gegeben, weil es jetzt mein Lieblings-Carpenter ist oder so. Ich finde, der auch hat seine Probleme. Der ist auch teilweise dann, hat so ein paar Längen so, obwohl er halt mit 90 Minuten eigentlich keine haben dürfte. Also es ist einfach noch nicht seine ausgereifte Regiearbeit. Aber wie du genau richtig gesagt hast, man sieht an dem Film sehr viele Bausteine, die eben Carpenter so groß gemacht haben dann irgendwann. Und deswegen, ich bin auch so Ich finde, der hat einen guten Suspense-Faktor so. Ich finde, die Action, du hast schon recht, klar, es ist in dem Sinne kein Action-Film, weil es ist nicht durchgehend Action, aber wenn Action ist, dann ist sie auch gut inszeniert und auch hart. Aber vor allem eben dieser Suspense, wie du gesagt hast, diese Siege, die dann da vor sich geht und diese Ausweglosigkeit und dieses Ungewisse, was da vor der Tür alles lauert. Und du eben, wie du gesagt hast, ganz richtig, ist auch meine Meinung, du hast jetzt nicht eine Gang aus irgendwie 7 Leuten und du weißt genau, wer er ist. Und dadurch entsteht irgendwie die Dynamik, sondern die Dynamik entsteht durch diese Flut an Widersachern, die einfach nicht enden will, so quasi. Das sehe ich halt auch so, das ist genau auch mein Punkt, warum ich den so mag, warum diese Belagerung so gut funktioniert. Aber genau, so ein paar Problemchen hat er natürlich noch. So, das merkt man einfach an der Regiearbeit. Aber wie du sagst, ist trotzdem immer noch ein gut gealteter Film. Für so ein Frühwerk einfach.
Und es macht tatsächlich einen Unterschied, wie viele Patronen sie noch haben. Und es wird auch gezielt.
Ja, und es wird, genau, es gibt keinen einfach draufballern, Revolver hat 200 Schüsse, obwohl er 6 Kammern hat und sowas, genau. Also da wurde schon drauf geachtet, ja. Ist auch ein Punkt, absolut. Ja, cool, aber freut mich, dass er dir dann doch getaugt hat, mit kleinen Abstrichen.
Dann lass uns mal nach Spanien, ne, gehen.
Spanien.
Viva España, frohes neues Jahr, es wird eklig.
Ja, frohes neues Jahr, es wird eklig, das ist genau. Ja, in Spanien, da ist einiges los. Ich habe mir angeguckt einen Film, der heißt The Night of the Virgin oder auch La Noche del Virgin. Ich hab, weiß nicht, wie man Spanisch spricht, aber...
Virgin?
Virgin?
Nee,
Virgin?
Keine Ahnung.
Virgin?
Oh, Spanisch ist auch ewig,
schwer Französisch, ja. Aber auf jeden Fall Night of the Virgin. Ein Film aus dem Jahr 2016 vom Regisseur Roberto San Sebastian.
Du hattest recht, dass es hier besser ist als auf der Party. Ich glaube nicht, dass ich noch lange geblieben wäre, wenn du mich...
Wenn ich dich nicht gerettet hätte? Keine Angst. Hier bist du sicher.
Der hier sein Regiedebüt abgeliefert hat. Der hat zwar schon Kurzfilmchen gemacht, aber das hier war sein erster Langspielfilm und ist bisher auch sein einziger, hat seitdem nichts mehr gemacht bisher. Der Film, der ist verfügbar über Home of Horror bei Prime, dieser Subscriber-Channel für Horrorfilme, aber auch normal digital, sonst gegen Gebühr zu leihen und zu kaufen. Physisch gibt es ihn auf Blu-ray und im Mediabook von Pierrot Le Fou, beziehungsweise Alive, dem deutschen Label. Der Film hat eine FSK ab 18 Jahren und auf der IMDb hat er eine 5,3 von 10 Bewertung und auf Letterboxd eine 2,7 von 5. Der Film war recht günstig, der hat nämlich auch nur, da haben wir vielleicht die Parallele auch ein bisschen zu Pre-Thing 13, obwohl dazwischen sehr viele Jahre liegen, aber auch Night of the Virgin hat nur $60,000 gekostet und wurde in gerade mal 20 Tagen abgedreht. In Spanien, in einem Apartment. Und
das ist schon beachtenswert.
Absolut. Vor allem dafür, dass der Film tatsächlich, finde ich, sehr gut aussieht. Aber darauf kommen wir gleich noch zu sprechen. Erstmal der Plot. Und auch da müssen wir gleich nochmal drüber sprechen, bevor ich zu meinen Erwartungen erstmal komme. Der Plot. Nico ist bereits über 20 und noch Jungfrau. Eines Nachts will er endlich seine Unschuld verlieren, doch er scheint einfach bei keiner Frau anzukommen. Als alles zu spät erscheint, trifft er auf die ältere Medea. Und als er mit ihr im Bett landet, entpuppt sie sich jedoch als Wahnsinnige mit schmerzhaften Vorlieben. Nico wird diese Nacht nie vergessen, sofern er sie überhaupt überlebt. Das ist der offizielle deutsche Plot, der steht auch auf dem Blu-ray drauf. Und wir kommen gleich dazu, warum der eigentlich Quatsch ist. Aber erstmal meine Erwartungen. Also ich kannte den Film ja schon vom Hörensagen. Wie gesagt, er lief 2016 oder 17, nee 17 glaube ich, auf dem Fantasy Filmfest. Ich hatte die Blu-ray wieder im Schrank. Ich musste ihn auch nicht irgendwo rausstreamen, sondern hatte ihn eh schon da, nur noch nie gesehen. Und wusste so ein bisschen, welche Richtung es geht. Ich hatte letztes Mal schon am Ende der Folge, als wir die Schaubefehle getauscht haben, ein bisschen so Referenzen gezogen. So, ich wusste, er soll so ein bisschen Greasy Strangler in diese Ekelrichtung, sehr explizite Aufnahmen von Widerlichkeiten, viel Körpersäfte und Schleim und so weiter. Und das waren auch meine Erwartungen. Also ich habe schon erwartet, dass man mich hier versucht, so an die Kotzgrenze zu treiben mit diversen Dingen. Und ja, aber vom Rest wusste ich halt einfach natürlich.
Kann ich nichts. Übrigens auch schon mal sagen, das hat der Film tatsächlich bei mir in einer Szene sehr gut geschafft.
Kannst du dir dann mal veräußern, welche das war. Ja, erstmal vielleicht nochmal zum Plot. Also der Plot, offiziell, wie er auf der Blu-ray auch zu lesen ist, ist eigentlich Schwachsinn. Also es liest sich so ein bisschen, also rein von der Plotbeschreibung klingt es so, oder das war dann auch gleichzeitig natürlich auch ein bisschen meine Erwartungen dann, wenn es schon draufsteht. Es klingt ein bisschen so, als halt ein Typ, der halt Jungfrau ist, der unbedingt Sex will, in die Fänge einer Femme Fatale gerät, die halt irgendwelche sadistischen Sexspiele mit ihm treibt. Nur halt auf eine sehr Horrorart. Das stimmt so ja nicht mal. Das ist nicht der Plot des Films. Und das ist auch eigentlich im Film gar nicht Teil. Also
auf der anderen Seite, so wie der Film sich ausspielt, finde ich es schon gut, wenn man es nicht direkt verrät.
Das stimmt, aber trotzdem kann man den Film anders beschreiben, finde ich. Also ich finde, das führt schon fast in eine falsche Richtung so ein bisschen. Also ich finde den Plot sehr ungelenkt beschrieben auf der deutschen Disc. Denn, ja, was ist denn der Film? Der Film ist eigentlich eher so eine Fantasy-Horror-Mix mit ja fast schon ritueller oder auch kultistischer Note, kann man fast sagen. Also es geht, wie gesagt, darum, Nico ist eben Jungfrau, möchte seine Unfallschuld verlieren. Es ist Silvester, es ist Jahreswechsel, er ist auf einer Party und ja, tanzt halt junge Frauen an, die in seinem Altersspektrum liegen und alle weisen ihn ab, denn er ist ja, nicht der attraktivste Typ, wobei ich finde das halt wieder so ein bisschen lustig, weil der Schauspieler ist jetzt nicht hässlich, der spielt sich nur sehr hässlich, ne, also er hat so ein bisschen Überbiss und, aber er macht schon, er tut auch schon viel schauspielerisch, damit er nicht attraktiv wirkt, aber er ist jetzt eigentlich, der Schauspieler selbst ist jetzt nicht unattraktiv, aber ja, wie er sich gibt und so weiter, ist jetzt nicht gerade der Frauenmagnet. Und ja, er trifft dann da auf eine ältere Dame in diesem Club und ja, denkt sich, ach ja, dann halt so und geht quasi mit. Und die beiden begeben sich dann zu ihrer Wohnung, die dann eben auch zu 98% den Schauplatz des Films ausmacht. Und ja, das, was in dieser Wohnung auffällt, halt eben sehr schnell ist, die ist ganz schön ranzig.
Yep.
Die Flodders lassen grüßen. Also da liegt Sachen auf dem Boden rum. Da sind im Badezimmer sind überall Haare und irgendwie Schmierereien. Da steht Blut in dem Kelch in der Dusche, was man halt so hat, ne?
Klassiker.
Und alles ist halt irgendwie eklig. Und ich muss schon sagen,
jeder kennt es, der schon mal mit einer anderen Person mit nach Hause gegangen ist.
Und dachte sich, holy shit, genau. Ich muss schon sagen, dass diese Atmosphäre, diesen Ekel, diese schmierige Wohnung, das hat mich schon direkt gekriegt. Also das ist schon, und das darf nochmal darauf zurückzukommen, 60.000 Euro, dafür sieht der Film echt gut aus. Der ist gut geschossen, der ist sehr, sehr crisp, der hat gute Bilder und wenn er halt wirklich dann auch mit Full Close-Up auf irgendwelche ekligen Schmiersachen, die da im Badezimmer auf der Ablage liegen, drauf zoomt, dann fühlt man das auch. Und ja. Da muss ich sagen, gute Leistung. Also diese Wohnung fand ich halt prinzipiell schon mal grundlegend disgusting und was natürlich sehr, sehr dem Film zugutekommt in Sachen Atmosphäre und warum man da nicht sein möchte, wie er ja dann auch relativ schnell feststellt. Denn der Abend wird immer weirder und weirder. Sie erzählt komischen Kram. Es kommt dann zu Körperlichkeiten, aber irgendwie auch seltsam. Sie holt ihm einen runter, dabei pennt sie erstmal ein. Auch eine sehr geile Szene. Und er denkt sich irgendwie nach und nach, no, what the fuck ist hier eigentlich irgendwie Phase. Und der Film ist auch sehr gut darin, einfach generell so Körperflüssigkeiten auszutauschen. Da fliegt ein bisschen Sperma rum. Da wird,
da, und das war das, ich weiß gar nicht mehr, in welchem Zusammenhang das war, aber als er da irgendwo rumgewichst hat, das war so.
Ja, das ist die Szene, also sie befriedigt ihn mit der Hand, pennt dabei ein, er ist angepisst, geht ins Wohnzimmer, findet ein Fotoalbum von scheinbar ihr, mit alten Fotos, wo sie noch jünger ist. Auf das masturbiert er dann. Aber, und da kommt dann so ein bisschen der sehr morbide Comedy-Aspekt natürlich in den Film rein, den er da deutlich hat. Also ist natürlich schon auf eine gewisse Art auch ein bisschen albern natürlich. Er spritzt dann ab, aber nicht auf irgendwie junge Fotos von ihr in heißen Outfits, sondern irgendwie auf eine Seite mit irgendwelchen missgebildeten Babys. Wo ich mir halt so dachte, okay, ich hab's verstanden, wo wir sind. Ich hab's verstanden. Ich muss auch sagen, es hat auch ein Follower bei Twitter, als ich geschrieben habe, dass ich den Film gucke, kommentiert und ich muss ihm zustimmen. Er meinte nämlich, er kannte den Film und meinte, das ist der Film, der am ehesten wirkt wie ein Iglesias-Film, ohne einer zu sein. Das ist der Regisseur unter anderem von El Dia de la Bestia oder Die Bar, die es auch bei Netflix zum Beispiel gibt, auch ein sehr renommierter oder Witching and Bitching. Ein sehr renommierter spanischer Genre-Regisseur. Und dem hätte ich so einen Film zugetraut. Allerdings mit bisschen besserem Directing. Denn ich muss sagen, der Film braucht ganz schön lange, um in die Gänge zu kommen. Ich habe ein bisschen auf die Uhr mitgeguckt. Der Film hat nämlich eine Laufzeit. Und da musste ich direkt mal mit Letterboxd meckern. Weil Letterboxd, ich war heute Nachmittag so, wann gucke ich den? Wie lange dauert denn der? Ah ja, 85 Minuten, ist ja mega entspannt. Arschlecken ist ein Fehler der Letterbox tatsächlich. Der Film dauert nämlich 2 Stunden. Und das braucht er nicht.
Nee.
Ich habe auf die Uhr geguckt. Der eigentliche Plot des Films, die eigentliche Handlung, um die es dann wirklich eigentlich geht, die beginnt nämlich bei 1:07. Also der eigentliche Film, mit dem es er sagen will, dauert 50 Minuten. Und 1:07 davor ist leider nicht das spannendste Vorgeplänkel. Da passieren zwar, wie gesagt, auch schon ein paar Ekligkeiten so, aber, und darum geht es nämlich an der nächsten Plot-Device, wir haben ja dann noch eine dritte Figur, nämlich scheinbar Medeas Ex-Freund, der plötzlich vor der Tür steht und rein will. Denn sie haben sich, zumindest so sagen sie es im Film, oder sie sagt es auf O-Ton-Spur, sie hätten sich quasi vor 2 Stunden getrennt, also quasi noch am Silvesterabend nach dem Motto, und 2 Stunden später bist du ja schon mit einem fremden Typ in der Bude. Das heißt, er schreit von draußen so, lass mich rein, ich will den Typ umbringen. Sie verbarrikadieren sich drin, stellen die Tür mit Stühlen zu und Schränken und haben halt Angst vor diesem Freund, vor allem natürlich Nico, der natürlich ein kleiner Lappen ist und natürlich Angst hat, den Arsch aufgerissen zu kriegen, im wahrsten Sinne des Wortes.
Ha. Ist auch ein ganz schöner Schrank, wenn ich mich richtig erinnere, ne?
Ja, ist ein bulliger Typ halt, genau. Und genau, und dann spielt es halt wirklich nochmal so 30 Minuten aus. Er schreit rein, sie schreien raus. Es passieren halt hier noch und da ein paar kleine Dinge. Sie ist dann quasi so auch irgendwann störrisch mit der und sagt, hey, okay, wenn du jetzt so einen Aufruf vor der Tür machst, dann bumse ich den Typ halt doch noch, weil sie hatten bisher noch gar keinen Sex, was er ja glaubt vor der Tür. Und das ist alles ein sehr müßiges Vorgeplänkel irgendwann. Das dauert, wie gesagt, 1 Stunde 7. Das war zu viel. Also den Aufbau, da hätte man deutlich kürzen können und auch müssen. Die 2 Stunden braucht der Film nicht. Also da muss ich sagen, wie gesagt, dieser Iglesias-Vergleich thematisch ja, aber Iglesias ist ein deutlich besserer Inszenator und kann dann auch wirklich auf den Punkt kommen. Das schafft der Film hier nicht. Der ist auf jeden Fall zu lang, das kann ich schon mal sagen. Aber wie gesagt, es geht ja dann doch irgendwann weiter und wenn dann der eigentliche Plot einsetzt und man langsam versteht so ein bisschen, in welche Richtung das geht, merkt man halt, oh fuck, das geht dann doch eine ganze Ecke weirder, als es bisher sowieso schon war, denn es kommt dann irgendwie langsam raus, dass, ja, wie kann man es beschreiben, ohne jetzt auch wirklich alles vorwegzunehmen, wenn Nico keinen Sex mit Medea hat, dann geht die Welt unter. Das sagt zumindest ihr Freund dann vor der Tür irgendwann. Denn da scheint irgendwas im Argen zu sein. Es kommt auch eine seltsame goldene Statue mit Brüsten im Wohnzimmer immer wieder dann in den Fokus. Und irgendwas scheint da fantasymäßig im Busch zu sein. Und
Böses ist im Busch.
Und es geht fast so ein bisschen, ja, fast schon so auch religiös und so Wiedergeburt, so in die Richtung. Und jedenfalls kommt es dann doch noch zum Sex mit einem Ausgang, der Nico aber nicht ganz erwartet hat. Denn das Ganze ist dann nämlich dann der Aufbau zu der dann auf jeden Fall, ja, Highlight-Szene des Films natürlich und dem das Ekelmaß voll zu machen. Denn nach dem Sex passiert etwas, was er nicht erwartet. Denn Nico als Mann wird eben schwanger. Statt.
Aber ja. Ich hätte es auch nicht erwartet.
Niemand hat es erwartet. Film dreht da schön die Geschlechterrollen um. Und zwar die Schwangerschaft passiert dann auch innerhalb so quasi von 10 Minuten. Er hat einen fetten Bauch plötzlich und alles ist mega weird. Und ja. Das Highlight des Films spielt sich dann quasi im Badezimmer ab. Denn auf gut Deutsch, Nico kriegt eine Arschgeburt. Und diese Szene, holy shit, das ist schon ganz schön eklig. Das ist schon ganz schön eklig. Alles schön mit praktischen Effekten, wie die Badewanne langsam mit Blut und Gekröse vollgesifft wird. Wobei ich auch wieder sagen muss, und ich bin vielleicht mal gespannt, was für dich die ekligsten Szene im Film dann auch wirklich war. Denn ich muss wieder sagen, ich merke, dass mir solche Sachen trotzdem nicht so an die Substanz gehen, weil es so übertrieben ist, dass ich es nicht für voll nehmen kann meist. Es ist, klar, es ist schon eklig, aber es ist so überzeichnet. Er kotzt ja dann auch dabei, dann kotzt er irgendwie die Tür voll und Medea ins Gesicht, während er aus dem Arsch blutet. Das ist so drüber. Das ist schon wieder so drüber, wo ich dachte, so Leute. Aber er hat ja dann unfassbare Schmerzen und er schreit dabei und er verkrampft sich dann so und will sich so festhalten. Und was nämlich passiert, das habe ich mir schon wieder gedacht, er krallt sich dann so ins Waschbecken und ihm brechen die Fingernägel ab. Und da war ich so, ich hasse es, wenn so Fingernägel abbrechen oder sich gezogen werden. Ich merke immer wieder, bei mir kicken die Sachen rein, die ich wirklich nachvollziehen kann. Ja?
Während, The Fly also, ist dein Film.
Die Arschgeburt, die fühle ich nicht, aber die Fingernägel, die am Waschbecken abbrechen, da denke ich mir, oh, holy shit, das kann mir auch morgen passieren. So, ja. Aber was war denn deine Szene, die dich sehr gehoben hat? Oder war es die Sperma-Szene?
Das war schon irgendwie die Sperma-Szene. Ich weiß nicht, es war so dieses ich fand das alles schon eklig in dieser Wohnung.
Ja.
Und dann, ich glaube, es ist ja auch das erste Mal, dass man so sieht, dass sie halt schon irgendwie ein bisschen weirder ist mit diesem Foto von diesem, von dem missgebildeten Kind.
Absolut.
Dass er drauf spritzt und so, das war schon alles so, das war das, wo es bei mir ein bisschen hochkam.
Ja.
Dann, und danach ist es halt, wie du sagst, dann gibt's schon seine, so seine ekligen und unangenehmen Szenen, aber der dreht halt so frei einfach.
Der spiralt halt wirklich dann wirklich durch und das Ganze, auch das ganze Finale dann mit diesem Fötus und das ist alles so abstrakt, wie er dann auch den Freund quasi, du denkst halt, tötet mit dieser Schere in den Hals, aber die macht das irgendwie gar nicht, der steht auch einfach wieder auf und macht weiter und so. Es ist alles so weird und man merkt auf jeden Fall dann deutlich, oder Nico merkt auch deutlich, dass das hier alles nicht mehr mit irdischen Dingen irgendwie zugeht und Medea ist ja auch irgendwann gekleidet wie so eine, wie so eine Priesterin oder sowas. Also das geht richtig dann an die Fantasy, die Horrorschiene und zieht das dann auch komplett ja, gnadenlos durch, inklusive, muss ich sagen, einem sehr bösen Ende, was mir für Nico dann auch sehr leid getan hat im Ende, wo nochmal diese Nachrichtensendung kommt, weißt du, wo du erfährst quasi, wie die Öffentlichkeit das Ganze dann aufgenommen hat.
Weiß ich gar nicht.
In den
Aftercredits. Ich kann mich nur daran erinnern, dass er weggeht.
Nee, er geht nicht weg, er springt aus dem Fenster und ist tot. Beziehungsweise du denkst, er ist tot und dann gibt's Aftercredits, wo du dann nämlich erfährst, dass, wie die Öffentlichkeit das Ganze wahrgenommen hat, denn quasi, es wird erzählt, die Nachrichten sagen, oder die, so ist der Fall abgeschlossen worden, die Bevölkerung denkt, dass Nico da eingebrochen ist und die beiden getötet hat, inklusive dem neugeborenen Baby, also die denken, alles war ihr Kind und Nico ist quasi ein Killer, der da eingebrochen ist und der sitzt nämlich jetzt in der psychiatrischen Anstalt dafür. Also irgendwie geht das Ganze also nicht so gut aus. Aber ja, wie gesagt, zusammengefasst nochmal. Also es ist ja wirklich, es ist kein Film, der große Erzählungen macht. Es ist ein sehr komprimierter Film. Er findet fast nur in diesem Apartment statt. Aber eben wirklich die Atmosphäre, die Details, die Inszenierung, das ist alles schon sehr greifbar. Es ist wirklich eklig. Die Stimmung da ist unangenehm. Du willst da genauso weg wie Nico. Jede Kamerafahrt auf irgendwelche Details, auf dem Boden liegt irgendwelche Puppel, auf dem Regal liegen Haare, da liegt Blut, da schimmelt irgendwas. Es ist schon richtig, richtig disgusting so. Die Schauspieler machen das richtig gut, die drehen richtig auf, da wird irgendwie, da wird geschrien, da wird gekämpft, da wird sich mit, aber auch die Szene, als Nico Arschbluten kriegt und ihr das ins Gesicht schießt, so 3 Minuten lang, das ist alles so bestialisch eklig. Aber es ist halt, wie gesagt, am Ende des Tages trotzdem so drüber, dass ich dann trotzdem auch lachen musste. Also er will auch natürlich auch schon überzeichnen ohne Ende, gar keine Frage so. Aber es ist schon alles echt widerlich gemacht, der Film erreicht schon das, was er möchte. Wie gesagt, er ist viel zu lang. Den kannst du mindestens 90 Minuten, den kannst du eine halbe Stunde einkürzen.
90 Minuten kürzen.
Nein, aber der müsste wirklich so 85, 90 Minuten, dann wäre das Ding wirklich knackig. Der ist also deutlich zu lang, das braucht er nicht und schafft da auch nichts dann irgendwie aufzubauen, spannend. Das ist ein großer Kritikpunkt des Films. Aber auch wenn sie dann wirklich die Wohnung kämpfen, auch Fun Fact, hier der Nico, der Javier Bodalo, der Darsteller, der hat alle Stunts selber gemacht und der hat sich bei den Stunts auch mehrfach verletzt. Er musste während der 20 Tage, Drehtage auch mehrfach ins Krankenhaus. Er ist auch in der Szene, glaube ich, falls du dich erinnerst, gibt es Szene, da denkt er, hat quasi jetzt die Oberhand und kann raus. Dann wacht aber eben wieder der Freund auf und tackelt ihn so um. Und dann fliegen die beiden so halb durch die Hauswand, also beziehungsweise die Wohnungs-, eine der Wände in der Wohnung und brechen da wirklich so ein Stück Wand mit raus und landen dann im Flur. Bei der Szene hat er sich so stark verletzt, dass er eine Woche ins Krankenhaus musste, der Dreh eine Woche unterbrochen werden musste. Also es war...
Deswegen haben sie so lange gebraucht.
Also es war körperlich... also abzüglich dieser Woche. Also sie zählt nicht zu den Drehtagen. Sie haben wirklich den ganzen Dreh unterbrochen dann. Aber es ging wirklich körperlich zu und alle Beteiligten haben da wirklich alles gegeben und ich finde, das sieht man. Von daher, ich fand den Film wirklich in Ordnung. Er ist solide. Aber wie gesagt, er verschenkt auch viel, beziehungsweise er hält sich sehr, sehr lange mit Dingen auf, die eigentlich gar nicht wirklich zum Film gehören. Das hätte deutlich knackiger sein können. Aber wer auf sowas, also wer nach den Erzählungen jetzt immer noch Lust auf sowas hat, ja, das ist natürlich auch schon wieder highly special interest, dann guckt ihn euch mal an, wer auf Ekel steht oder wer Ekel ab kann oder wer das irgendwie faszinierend findet, solche Geschichten. Wie gesagt, hier Greasy Strangler oder ich habe vergessen mal, wie dieser eine, der lief auch auf dem Filmfest, das war auch so ein, ich glaube, ein Film von einem Rapper oder so. Ah, ich habe vergessen, wie der heißt. Aber ihr wisst schon, welche Richtung auf jeden Fall das geht, wenn ihr euch in dem Genre so ein bisschen auskennt. Oder wie gesagt, dieser Mother Schmackers, der jetzt aktuell auf dem Fantasy-Filmfest läuft mit Kackebraten und sowas.
Ah, ja, schön.
Wäre sowas oder irgendwie.
Feed ging ja auch so ein bisschen in die Richtung.
Ja, auch, ja, ja, genau. Also wer auf Ekel-Stuff steht, so, wer das irgendwie cool findet, plus noch so ein bisschen eben Kultismus, leichter, also nicht mal Okkultismus, aber Kultismus, irgendwelche ja, seltsamen Rituale, die anscheinend irgendwie das Ende der Welt verhindern sollen. Wer so auf sowas steht, der
Arschgeburten,
einfach mal auf den Punkt gebracht, wer auf Arschgeburten abfährt, der findet bei Night of the Virgin auf jeden Fall einen Film vor, den man sich mal beherzt reinziehen kann.
Schön. Aber du bist, du wirkst zumindest glücklicher oder zufriedener, als ich es vermutet hätte.
Du, ich bin ja immer offen für jeden. Ha, scheiß. Von daher, also, wie gesagt, klar fand ich das eklig und klar, aber ich also wenn der erste Typ irgendwie onscreen irgendwie da irgendwie ins Gesicht kotzt, dann schalte ich jetzt nicht aus. Also, ne, dafür habe ich auch schon so viel jetzt irgendwie gesehen. Aber wie gesagt, der Film ist ja gut gemacht. Also es ist ja nicht so, dass der auch nur das hat, sondern er hat ja wirklich ein gutes Production Value und so. Das heißt, es ist ja trotzdem ein Film und nicht nur irgendein Amateur Quatsch, der nur darauf setzt, so von daher. Also das, deswegen ist er trotzdem noch, der erzählt trotzdem eine kleine Geschichte. Von daher ist es alles in Ordnung, ja. Und ich muss ein paar Mal wirklich lachen, weil es so albern und abstrus ist, also ja.
Aber wenn du schon meinst, Special Interest und merkwürdig und absurd, da dachte ich mir, weißt du was, fürs nächste Mal drehen wir genau diese Regel auf 10.000.
Oh je.
Ich bin gespannt, ob du jemals von diesem Film gehört hast. Aber der ist mir auch heute im Zuge einer Recherche wieder untergekommen. Und ich habe mich daran erinnert, dass ich den halt auch gesehen habe damals. Und ich kann nur sagen, schau dir keinen Trailer an, sondern geh da mal so unbefleckt rein, wie es nur geht.
Ich kenne den Namen, jetzt muss ich gerade überlegen. Habe ich den nicht gelockt? Habe ich den nicht gesehen?
Ich weiß es nicht. Ich hatte jetzt bei Letterboxd nur gesehen, dass nur ganz wenige den gesehen haben. Du warst nicht dabei, wenn ich mich nicht täusche.
Nee, ich habe den nicht gesehen. Aber ich habe den. Wieder mal.
Okay, dass du den hast, verwundert mich jetzt nur ein ganz kleines bisschen.
Das ist 2013. Ja, ja. Der stammt so aus der Ära. Also da ich glaube, der ist auch für Deutschland von EMS oder so ist er gekommen. Der gehört halt in diese typische, in Anführungszeichen typische Genre Asia-Reihe. Der hilft, glaube ich, sogar auf, wenn diese Film, weiß ich nicht ganz vertue. Aber ich kenne ihn auf jeden Fall. Er heißt R100. Es ist ein, was ist es denn? Es ist ein japanischer Genrefilm, aber es ist kein Horror, ne? Das ist.
Schau es dir an.
Es ist japanischer Weirdo-Shit.
Es ist ein japanischer Weirdo-Shit, ja.
Du hast mir ja schon mal letztens hier dieser Club mit dem Roboter.
Litchi Hikari
Club. Ja, genau, Litchi Hikari Club. Das war ja auch schon.
Ja, aber R100 ist noch mal, also so viel weirder und so viel seltsamer als, aus bestimmten Gründen. Also, es ist wirklich ein sehr merkwürdiger Film.
Okay.
Kann aber schon mal sagen, wieso ich da auf den wieder gekommen bin. Der Regisseur Hitoshi Matsumoto hat ein Konzept entwickelt, was sich in mehrere Länder verkauft hat und in Deutschland zur erfolgreichsten Amazon Prime-Produktion überhaupt wurde, nämlich LOL.
Ach.
Ja, der hat das Originalkonzept fürs japanische Fernsehen gemacht. Und
der Regisseur hier, oder was?
Ja, genau. Deswegen bin ich heute wieder auf den Film gestoßen und ich dachte mir, Mensch, das ist so ein seltsames Ding. Ich bin sehr gespannt, was du von ihm hältst.
Ach nee, genau, der ist auch von Alive auf Blu-ray. Ja, genau. Also wie auch Night of the Virgin, ja.
Ja, komm, ja. Das ergibt Sinn.
Fassungsfreigabe ab 18. Der Film selbst ist aber FSK 16.
Ja, und weißt du jetzt wieso?
Nein.
Auf der Blu-ray oder der DVD ist ein Trailer eines Films, der ab 18 freigegeben ist. Das wurde eine Zeit lang, ich weiß nicht, ob man das immer noch macht.
Ach so, aber ja, das ist mir klar. Ich dachte, du wüsstest jetzt genau, warum der was da drauf ist. Okay.
Ach so, nee.
Nee, dass man das macht, weiß ich. Das wird gerne gemacht, um Filme halt attraktiver zu machen, zu verkaufen. Guck mal, wie hart der ist. Und dabei ist der überhaupt 12.
Ja.
Und er lief wirklich aus dem Fantasy-Filmfest, by the way, ja.
Okay, das, ja.
Wundert mich
eine
nicht.
Äußerst fragwürdige Praxis.
Ja, ja, aber da gibt es viele Filme tatsächlich, ja. wo der Hauptfilm eigentlich 16 ist, aber die packen irgendeinen Trailer drauf, damit er halt höher gestuft wird, um Erwachsenen oder beziehungsweise auch eben auch nicht Erwachsenen zu zeigen, oh, guck mal hier, der ist ab 18, den musst du kaufen. Alles klar, nee, bin ich gespannt. Wie gesagt, ja, habe ich auf jeden Fall hier. Ist auch so ein Film, den ich immer wieder vergesse einfach. Von daher gut, dass du ihm jetzt einfach mal gibst.
Ich sag's nur schon mal, ich glaube, den wirst du so schnell, wenn du ihn gesehen hast, nicht vergessen.
Kann ja beides heißen, gut oder schlecht. Na gut, ich bin gespannt. Dann kommen wir zu deinem nächsten Film. Ich habe mir immer wieder gedacht, es ist wirklich lange her und jetzt ist auch wirklich mal wieder an der Zeit, ein bisschen zurückzukehren zu unseren alten Tagen, lieber Matze, zu unseren alten Tagen, zu unserem Anfang, zurück zu den Anfängen, während den Anfängen. Es ist Zeit für dich, einen Klassiker zu gucken. Und
ist das so lange her?
Ja, so einen richtigen. Also so einer, wo sich alle einig sind, ja, das ist halt schon Kinogeschichte irgendwie. Das ist ein Film, da kann sich alle drauf einigen. Es ist mal wieder an der Zeit. Und du guckst nämlich bitte zum nächsten Mal diesen Film.
Oh ja, Castaway mit Tom Hanks und Wilson.
Genau, es wird endlich mal Zeit, dass du Wilson kennenlernst.
Habe ich den auf der Watchlist?
Ja.
Okay.
Ist bei Prime.
Okay, war ich mir jetzt gerade nicht sicher. Aber ja, das wird spannend. Tom Hanks ist ja eigentlich immer, also meistens ein Garant für gute Unterhaltung.
Ja, also wie gesagt, ne, das ist ja wirklich so ein, also ist auch ja in Anführungszeichen moderner Klassiker, ist jetzt von 2000. Aber wie gesagt, das ist ja so ein Film, da können sich ja doch die meisten drauf einigen irgendwie in einer gewissen Weise. Und ja, ist halt ein bisschen länger, ne, 140 Minuten. Wobei das auch geht ja sogar noch. Aber ja, Robert Zemeckis.
Ja, der Gute. Der irgendwann freigedreht ist.
Ja, ja, der auch echt ja, so viel Gutes letzten Jahr auch nicht mehr gemacht hat. Ne?
Der Marwen-Film war sehr merkwürdig, ey.
Ach, das der stimmt, der war von ihm, ne? Und der hat ja auch das Hexen-Hexen-Remake gemacht.
Mhm. Ist jetzt bei Netflix übrigens, glaube ich. Mhm. Ich habe es dann, glaube ich, zumindest gesehen.
Ja, fand ich auch nicht so gut. Also davon.
Ja, ich erinnere mich.
Kam ans Original ja leider nicht so ran. Aber ja, so richtig viel davor hat er jetzt auch nicht mehr gemacht. Ne? Also hier den Marvin habe ich nicht gesehen. Der hat ja noch diesen, hier Flight habe ich auch nicht gesehen damals. Ja, seine letzten habe ich auch nicht so auf der Uhr gehabt. Und der hat auch jetzt auch einen neuen, ne? Wie heißt der?
Boah, keine Ahnung.
Wie heißt denn sein neuer? Hier, The King mit The Rock ist sein nächster.
The King mit The Rock.
The King mit The Rock, also mit Dwayne Johnson, genau. Hat jetzt einen neuen gemacht.
Hm.
Ja. Aber darum soll es nicht gehen, nächsten Mal. Wilson und Tom Hanks.
Alles klar. Und japanischen Dominas.
Und alle zusammen auf einer Insel.
Du, wenn die Damen aus R100 auf der Insel von Tom Hanks gewesen wären, das wäre ein äußerst merkwürdiger und ganz anderer Film.
Ich packe meinen Koffer und ich nehme mit Tom Hanks, Wilson und japanische Dominas.
Ja, ein Klassiker.
Alles klar, da bin ich sehr gespannt.
Ich auch.
Wenn ihr mitgucken wollt, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, also Castaway bei Prime, R100 müsst ihr gucken, den gibt's nicht im Streaming, habe ich eben schon geguckt.
Nee.
Da müsst ihr euch, wenn dann, die deutsche Blu-ray bestellen. Ja.
Und wenn das jemand macht, Respekt.
Hut ab. Genau, also wenn das jemand macht, vor unserer Besprechung vor allem, dann Hut ab, ja. Alles klar, dann haben wir's. Eine runde Folge, würde ich sagen. Zweimal mittelbegeistert. Also nee, eher du warst schon mehr begeistert als ich. Ich war trotzdem solide blutend unterhalten. Und eine spannende Mischung mal wieder. Wir bedanken uns fürs Zuhören an der Stelle. Kommt gerne natürlich wie immer der Aufruf unseren Discord, wenn ihr mit uns über unsere Folge und über die Filme plaudern wollt. Ansonsten Social Media und ansonsten wisst ihr, wo ihr uns hört. Sonst würdet ihr uns gerade nicht hören. Ha! Wir sagen.
Ja.
Ich stimme zu. Mir hat ein Satz so viel Sinn gemacht. So viel Wahrheit. Wir hören uns dann voraussichtlich in 2 Wochen wieder. Und bis dahin sagen wir, macht's gut.
Tschüss.